Gut, liebe Geschwister, auch von meiner Seite heiße ich euch alle herzlich willkommen zu unserer Gemeindefreizeit, wie wir das oft gehört haben, wie es auch auf den Anmeldungen steht. Wir in der Schweiz, wir sprechen oft von Bibelkonferenz. Wir gehen an die Bibelkonferenz, klingt ein wenig geistlicher, sind wir aber nicht. Nun, wir sind hier versammelt, wie gesagt, wir möchten dieses Wochenende miteinander verbringen und man macht sich so Gedanken, was darf man erwarten von solch einem Wochenende? Da gibt es Erwartungshaltungen an die Prediger, an den Gesangsführer, da gibt es aber auch Erwartungshaltungen von den Predigern, zum Beispiel an die Geschwister, wenn man versucht ist, Gottes Wort weiterzugeben, hat man immer die Hoffnung, dass irgendetwas passiert in den Herzen von den Zuhörern. Wir können das nur sehr wenig beeinflussen, wir wissen das, es ist der Geist Gottes, der das tun kann, aber so kommen wir auch immer wieder so an eine Gemeindefreizeit. Wir leben in ganz verrückten Zeiten. Das ist wahrscheinlich einigen schon aufgefallen, dass es nicht mehr so ist, wie es vor 100 Jahren war. Ich überlege gerade, heute kann man nicht einfach mehr den Deckel so wegnehmen, oder? Man muss. Das ist eine Herausforderung, wenn man das noch nicht so kennt. Aber es sind ganz verrückte Zeiten und wenn man das alles so beobachtet und anhand der Schrift so versucht, ein bisschen zu untersuchen, dann stellen wir fest, ja, es ist nicht mehr so, wie es einmal war. Das geht aber auch mit den christlichen Gemeinden so oder mit uns. Ich habe einen Text heute, über den ich gerne etwas sagen möchte. Bevor wir aber die Schrift aufschlagen, möchte ich zuerst beten. Herr Jesus, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für deine Gnade, wie wir gesungen haben, Herr. Wir waren verloren, Herr, und du hast uns errettet, Herr. Danke, Herr Jesus, dass wir dich erkennen durften als den wahrhaftigen Gott, das ewige Leben, Herr Jesus. Was für ein Vorrecht, Herr. Danke, Herr Jesus Christus, für dein Wort, das du behalten hast, Herr, dass wir mehr über dich erfahren dürfen, über uns selber, über die Dinge in dieser Welt, Herr Jesus, die Zeit, in der wir leben, Herr. Du lässt uns nicht in Ungewissheit. Herr Jesus, danke, Herr, für die Verheißung, eines Tages vor dir stehen zu dürfen, mit dir in der Herrlichkeit zu sein. Völlig unverdient, es ist deine Gnade, dafür loben wir dich und preisen dich, Herr Jesus Christus. Danke für die Freiheit, die wir haben, uns einfach frei zu versammeln, so auch an diesem Wochenende oder immer wieder an den Sonntagen, Herr Jesus, oder zur Gebetsstunde. Wir haben solch Freiheit, Herr Jesus. Danke für dieses Geschenk, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass du dieses Wochenende segnen magst, Herr Jesus, dass du Gnade schenkst, Kraft von oben schenkst, Herr Jesus, offene Herzen, dass wir bewegt werden dürfen durch dein Wort, Herr Jesus Christus. Ohne dich können wir gar nichts tun. Sei unser Gast in unserer Mitte, Herr Jesus Christus, und segne diesen Abend. In Jesu Name bete ich. Amen.
Amen.
Schlagt bitte die Schrift auf im Römerbrief. Ich möchte zuerst die Verse 1 und 2 lesen von Kapitel 3. Römer Kapitel 3. Vers 1 steht geschrieben, was haben denn die Juden Vorteils oder was nützt die Beschneidung? Zwar fast viel, zum Ersten, ihnen ist vertraut, was Gott geredet hat. Das kommt vom Kontext her, wir kennen Römer 1 und 2, bis wir zu Kapitel 3 kommen, da wird uns anhand von Gottes Wort offenbart, dass man Gott erkennen kann. Die Heiden können ihn an der Schöpfung erkennen, Das ist möglich, wenn man sie studiert, vor allem wenn man den Himmel anschaut, den Sternenhimmel, zeigt sehr viel über Gottes Größe. Dann kommen vielleicht die Moralisten, die anhand ihres Gewissens überzeugt werden, dass sie erkennen können, dass sie schuldig sind vor Gott. Jeder Mensch kennt das mit dem Gewissen, das funktioniert bei einigen noch recht gut, bei einigen vielleicht nicht mehr so gut. Aber er lässt sich nicht unbezeugt. Und anhand dieses Kontextes kommt dann die Frage, bevor wir dann die Verse 17 lesen von Kapitel 2, was ist denn der Vorteil vom jüdischen Volk? Was haben sie für einen Vorteil gegenüber den Heiden? Und der Vorteil, wie er beschrieben wird in Vers 2, zwar fast viel. Zum ersten ihnen ist vertraut, was Gott geredet hat. Das ist eine riesige Gnadengabe, die uns vielleicht viel zu wenig bewusst ist. Oder? Das war ihnen in diesem Moment vielleicht auch nicht mehr so bewusst oder so präsent. Wir lesen das auch. Aber es wird nicht gesagt, der Vorteil des jüdischen Volkes war, die Geschichten, die sie erlebt haben, was die Väter erzählt haben, sondern explizit wird dieser Punkt erwähnt, ihnen ist vertraut, was Gott geredet hat. Nun, das wissen wir, das kennen wir auch, wir kennen die Bibel, wir kennen das Alte Testament ein bisschen und da werden uns die großen Taten Gottes beschrieben. Vor allem die Geschichte mit dem jüdischen Volk, wie er mit ihnen gehandelt hat. Oftmals kommt das zu wenig zum Ausdruck, das hört man immer wieder. Wenn Leute das erste Mal das Alte Testament lesen, denken sie, oh, was ist das für ein Gott? Man liest sehr viel, wie Gott eben auch straft oder Sünde bestraft. Und dann, wenn man das immer wieder mal liest, kommt Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit immer mehr zum Ausdruck. Wenn man es liest. Wenn man es nicht liest, wenn man sich zufrieden gibt mit dieser Haltung aufgrund, ich habe es mal gelesen oder ich habe es gehört, dann kommt das halt eben nicht so zum Ausdruck. Nun, dieser eine Punkt wird hier ganz klar gesagt, ihnen ist vertraut, was Gott geredet hat. Wie viele Menschen würden sich wünschen, dass Gott zu ihnen spricht? Viele Menschen, ich höre das immer wieder, dass die Menschen, wenn es darum geht, wenn wir zeugen, wir versuchen ja den Menschen das Evangelium zu erklären, die Gnade Gottes in Christus Jesu, und es ist sehr schwer, in der heutigen Zeit immer noch schwieriger, das stellen wir fest, wenn man viel unterwegs ist, stellt man fest, es ist nicht mehr so einfach zu evangelisieren, wie es vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren war. Das ist ein Fakt. Und jetzt, wenn wir das so nehmen und mit den Leuten darüber sprechen, dann hört man oft so, ja, ich glaube das nicht, aber wenn Gott mir erscheinen würde oder wenn Gott zu mir sprechen würde, wäre das eine ganz andere Sache. Also das heißt, der Mensch gibt damit zu verstehen, wenn Gott wirklich sprechen würde, dann würde ich wahrscheinlich schon glauben. Es ist ihnen nicht bewusst, es ist dem jüdischen Volk damals vielleicht zu wenig bewusst gewesen, aber ich glaube, es ist auch dir zu wenig bewusst, dass Gott zu dir spricht durch sein Wort. Wir wissen um die Bibel, wir sind dankbar, dass wir eine Bibel haben. Es ist ein Vorrecht. Es gibt Christen in dieser Welt, die müssen sich begnügen mit einer Seite aus einer Bibel. Oder sie müssen es von Hand abschreiben, damit sie Gottes Wort haben. Aber wir haben sie einfach so zur Verfügung. Wir können in eine Buchhandlung gehen und da sehen wir ganz verschiedene Bibeln. Nur leider die Luther 1545 nicht. Gott sei Dank haben wir sie trotzdem. Aber wir sind uns trotzdem viel zu wenig bewusst, was wir da in unseren Händen haben. Wir behandeln es oftmals, vielleicht aus Gewohnheit oder aus Nichtwissenheit, wie ein Buch. Bibel ist ja auch Buch. Aber wir müssen das Bewusstsein schärfen, dass Gott spricht, dass er zu uns spricht. Er spricht individuell zu dir, wenn du dich mit seinem Wort auseinandersetzt. Und er hat sehr viel zu sagen, ganz pauschal, zu uns allen hier. Er hat vieles zu sagen über diese Welt, über die Ungläubigen in dieser Welt. Er hat aber auch sehr vieles zu sagen über uns, über dich und mich. Das steht hier geschrieben. Also wir müssen das jetzt so verstehen, wenn es damals hieß, was war der Vorteil, den sie hatten? Den Vorteil gegenüber den Heiden, gegenüber dem Rest der Welt. Einen Vorteil. Sie hatten, was Gott geredet hat. Es wurde ihnen zuvertraut. Welch kostbarer Schatz. Wenn wir heute, wenn wir uns Christen nehmen, wir haben die Bibel und wir sprechen sehr oft darüber. Wir tauschen uns aus. Einige lernen auch Verse auswendig. Aber ich glaube trotzdem, dass wir viel mehr leben müssen, was da geschrieben steht. Nämlich ganz pauschal für uns alle. Wenn es heißt, es war ein Vorteil, dann dürfen wir es so verstehen, weil wir dieses Buch haben, haben wir einen Vorteil. Weil wir wissen, was Gott geredet hat. Das ist die entscheidende Frage. Es wird sehr viel darüber gesprochen, philosophiert, wie auch immer, wie Gott sein könnte. Es gibt solche, die sagen, Gott ist so, und sie gründen sich überhaupt nicht auf die Schrift, sondern auf ihre Gefühle oder auf das, was sie einfach zusammengebastelt haben, weil es für sie so stimmt. Aber wir haben den Vorteil zu wissen, wie Gott ist. Wir haben den Vorteil zu wissen, warum diese Zeit so ist, wie sie ist. Und wir haben den Vorteil zu wissen, wo wir hingehen, wenn wir sterben. Das ist ein großes Vorrecht. Viele Menschen haben keine Ahnung. Sie haben eine Hoffnung. Sie wünschen sich, dass es so oder so wäre, so herauskommt für sich selbst. Vielleicht auch für andere. Obwohl der Mensch sehr egoistisch ist, geht es ihm vor allem darum, dass er für sich weiß, wie es dann kommt. Wenn wir auf der Straße sind, wir waren vor gut einer Woche in Chur unterwegs. Für die es nicht so wissen, wir sind jetzt auch in der Mission in Chur, das ist in der Schweiz tätig. Familie Oberbeck wohnt da und ich versuche mit ihnen dort Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Und wir waren da unterwegs an einem Samstagabend, war ein Fest in Chur und der Herr hat es so geführt. Ich konnte dann mit jemandem sprechen über den Glauben. Er hat mir sofort seine Visitenkarte gegeben und gesagt, du musst mir unbedingt schreiben, ich möchte mit dir sprechen darüber. Es war nicht der Rahmen so, war laute Musik, nicht unsere Musik, waren keine Siegesklänge, hat uns dann eben auch nicht so berührt, geistlich nicht so angesprochen, nach dem Fleisch vielleicht mal einen kurzen Hüftschwung, das war es dann aber. Aber es war nicht die Ambiente, so tiefe Gespräche über den Glauben zu führen. Ich war sehr erstaunt, er gibt mir seine Visitenkarte. Ich habe ihm dann auch geschrieben am nächsten Tag, bis heute nichts gehört, verwundert mich auch nicht. Aber unser Bruder hatte dann auch ein Gespräch mit jemand anderem, wo ich auch kurz gesprochen hatte. Und er stellt ihm diese entscheidende Frage, ja, aber es kommt doch darauf an, wo du hingehst, wenn du stirbst. Das spielt ihm aber keine Rolle. Er sagte, nein, das interessiert mich nicht, mich interessiert nur das Jetzt. Und dass es jetzt gut ist, nicht versuche, recht zu leben oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder was auch immer. Gute Vorsätze. Aber dass der Mensch nicht darüber nachdenkt. Was ist danach? Wir müssen nicht spekulieren. Wir wissen, was Gott geredet hat. Er lässt uns nicht in Ungewissheit. Er lässt uns ganz klar wissen, wenn du an Jesus Christus glaubst, von neuem geboren bist, dann wirst du die Herrlichkeit bei Jesus Christus verbringen. Und wenn du das nicht glaubst, dann gehst du in die Hölle. Hier kann man das sagen. Das kann man nicht überall sagen. Das löst immer ganz negative Reaktionen aus. Wenn man das so sagt, das kannst du doch nicht sagen. Nein, das sagen wir nicht. Das sagt Gott. Das lässt er uns wissen in seinem Wort. Und wir sind lediglich Botschafter, die versuchen weiterzugeben, was Gott sagt. Also erster Punkt, den ich hervorheben möchte, wenn wir davon sprechen, wir haben eine Bibelkonferenz, dann geht es vor allem um dieses Buch. Und dieses Buch, das Zentrum dieses Buchs ist Jesus Christus. Das ist das, was uns bewegt. Das ist das, worüber wir sprechen wollen. Wir reden auch über andere Dinge. Aber das ist das Zentrum. Deswegen Bibelkonferenz. Wenn wir davon sprechen, wenn wir sagen, wir haben eine Gemeindefreizeit, Gemeindefreizeit, wie gesagt, ich bin nicht so ganz vertraut mit diesem Begriff, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, aber es impliziert immer so ein bisschen, es ist überhaupt nicht so, aber ganz ein bisschen impliziert es eine gute Zeit, einfach als Gemeinde. Wir haben eine Freizeit und wir können uns austauschen, wir haben gute Gespräche, wir singen Lieder, vielleicht trinkt man ein Bier. Wie es kommt. Aber es impliziert meiner Meinung nach immer ein bisschen etwas Legeres. So nach dem Motto, oh, die Freizeit, die habe ich mir verdient. Die brauche ich jetzt. Das darf auch sein. Es ist ein Moment, eine Zeit, wo wir Gleichgesinnten zusammenkommen. Das sollte eigentlich ein Segen sein. Deswegen bin ich immer sehr traurig, wenn so wenige kommen, weil sie nicht verstehen, was es für ein Segen ist. Ich möchte aber eigentlich den Schwerpunkt auf etwas anderes legen, wenn wir Gemeindefreizeit, wenn wir darüber sprechen. Ist es mir ein großes Anliegen, aufgrund dieses Textes etwas ins Bewusstsein zu rufen. Ich habe die Eröffnungspredigt, oder bei uns organisatorisch läuft immer alles über Friedemann und Michi Sachser. Aber es ist immer schön, wenn die Leute dich fragen, ah, du geh zu Michi oder zu Friedemann. Sie organisieren das immer und dafür dürfen wir sehr dankbar sein. Das sind große Aufwendungen, vor allem mit diesen Abmeldungen, Anmeldungen, ich komme nicht, mein Kind mag nicht oder weiß nicht, ich habe noch Ferien gebucht oder was, was ich immer. Jeder ist frei, das ist klar. Aber ich möchte eigentlich heute für diese Eröffnung einen Schwerpunkt setzen. Einen einfachen Schwerpunkt für uns, für dich ganz individuell. Und das ist nicht primär Gemeindefreizeit, sondern mehr Freizeit für Gemeinde. Das ist der Schwerpunkt. Ich hoffe, dass wir alle ein bisschen verändert aus diesem Wochenende gehen. Es ist ein großes Anliegen. Wir sprechen darüber von verrückten Zeiten. Wir reden darüber oder wir hören sehr oft, ja, wir leben in der Endzeit. Die Entrückung wird wahrscheinlich bald kommen. Das und das ist, was ist los mit Israel? All das Dinge, die da sind, die real sind, die wir wissen dürfen, die sind in der Bibel auch so vorhergesagt. Aber wir vergessen oft, Das einfache Christenleben, das muss mehr stattfinden, Geschwister. Vielleicht bin ich heute der nicht so erbauende Prediger, dürft sicher sein, die anderen Brüder machen das gut. Aber es ist mir ein großes Anliegen, dass wir begreifen, dass wir in der Position sind, auserwählt in Christo, ihn zu repräsentieren in dieser Welt. Und was ist mit uns Christen nur passiert? Es ist eine ernsthafte Frage, die sich jeder stellen muss. Ich kenne nicht alle von euch und seid froh, kennt ihr mich nicht so gut. Aber wir müssen uns die Frage stellen, was ist nur los mit uns Christen? Das ist eine berechtigte Frage. Gut, wir gehen zum Text. Anhand des Kontextes, wenn wir mal lesen, wir haben besprochen oder gehört, es war ein Vorteil für das jüdische Volk zu wissen, ihnen ist vertraut, was Gott geredet hat. Siehst du das so bei dir? Diesen großen Vorteil, den du hast, zu wissen, was Gott geredet hat oder redet. Wir lesen von Römer 2, das ist eigentlich nur die Herleitung, um aufzuzeigen, dass trotz dieses Vorteils, den sie hatten, sie einfach gleich schuldig sind wie die Heiden auch. Das ist diese Beweisführung, den Paulus hier macht. Und dann lesen wir mal von Römer 2, Vers 17, wo geschrieben steht: Siehe aber zu, du heißest ein Jude und verlässest dich aufs Gesetz und rühmest dich Gottes und weißt seinen Willen, und weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, prüfest du, was das Beste zu tun sei, und vermissest dich zu sein ein Leiter der Blinden, ein Licht derer, die in Finsternis sind. Mal bis hierher. Sie verlassen sich darauf, aufs Gesetz, und rühmen sich Gottes, und sie wissen seinen Willen. Das ist die Anklage. Das heißt, du weißt eigentlich ganz genau, was Gott zu sagen hat. Da gibt es ja viele Dinge im Alten Testament. Aber wenn wir das jetzt umlegen auf uns, die Christen heute, die Christen in den letzten 2000 Jahren, aber vor allem auch die Christen heute, du und ich, anhand dieser Position, die wir haben in Christo Jesu, ein Teil des Leibes Christi zu sein, die Gemeinde Gottes, zu wissen, was Gott dir geschenkt hat, wovon er dich errettet hat, zu wissen, alle seine Verheißungen, die er dir gibt als Christ, zu wissen, seinen Willen, was ist Gottes Wille? Wir sehen das im Neuen Testament. Er will nicht, dass jemand verloren werde. Das ist etwas, was er will. Dass wir dankbar sind in allen Dingen, das ist der Wille Gottes. Also, wir wissen eigentlich auch, was Gottes Wille ist. Wie sie damals das auch wussten. Heißt hier, Vers 19, aufgrund dessen, dass sie diese Position inne hatten und sie mussten eigentlich, Vers 19, und vermissest dich zu sein, ein Leiter der Blinden, ein Licht derer, die in Finsternis sind. Gott hat das jüdische Volk auserwählt, um den Heidenvölkern sich zu offenbaren, damit sie wissen durften, wie ist dieser Gott durch seine Gebote, die er gegeben hat. Er hat ihnen einen Ruhetag gegeben, den Sabbat. Das hatten sie vorher nicht. Waren ja in der Knechtschaft auch. Aber sie hatten die Verheißung, sie wurden befreit, sie hatten die Verheißung mit dem Land Kanaan. Aber es hieß auch, dass sie ein Licht sein sollten. Und Leiter der Blinden. Ich glaube, es ist uns heute genauso wenig bewusst, dass dieser Mensch im Argen liegt, dass die Menschen in Finsternis sind. Wir wissen das alles, weil wir ja die Schrift kennen. Wir sind ja Bibelgläubige. Dieser eine Punkt, ich möchte nur zuerst auf diesen einen Punkt eingehen. Kannst du von dir persönlich sagen, ein Licht in dieser Finsternis zu sein? Das ist eine Frage, die du dir stellen musst. Bist du ein Licht in der Finsternis? Dass Menschen durch dich Jesus Christus erkennen dürfen. Bist du versucht, zumindest ein Licht zu sein? Es gelingt nicht jedem immer, das wissen wir auch. Ich habe am Dienstag darüber gepredigt. Wir müssen in der Kraft des Geistes sein. Und die Kraft des Geistes, die kommt durch Gemeinschaft, durch gemeinsames Beten, was heute so vernachlässigt wird. Aber es ist eine Frage, die man sich stellen soll. Vielleicht kann man über dieses Wochenende einfach mal so sich diesen Gedanken machen, bin ich ein Licht in der Finsternis? Ich glaube, bevor sich die Frage beantwortet, ein Licht zu sein, muss man begreifen, was die Finsternis ist. Und man stellt sich oft die Frage, ich habe mir oft überlegt, ich sage es immer, wir haben dieses Wochenende, wir haben schönes Wetter, morgen wird es bis zu 32 Grad, relativ warm, und die Sonne scheint, und ich sage es immer wieder, wenn wir das so anschauen, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir draußen sitzen, was immer wir auch tun, Finsternis ist in diesem Moment nicht greifbar. Es ist für uns wirklich nicht fassbar, was es bedeutet. Wir wissen lediglich nur, die Menschen haben Jesus Christus noch nicht erkannt und wir wissen irgendwo so am Rande unseres Bewusstseins, die gehen in die Hölle. Aber ich glaube, wenn wir von Finsternis sprechen, dann muss die Hölle eine Realität sein für uns. Dass wir verstehen, was diese Menschen erwartet, wenn sie nicht zu Jesus Christus finden. Ich glaube, das ist zu wenig bewusst und das passiert uns immer wieder, allen. Wir sind so in unserem Alltag, wir haben unsere Verpflichtungen, wir tun unseren Dienst, was immer wir auch tun, wir sind beschäftigt, ohne die Dimension dieser Realität zu verstehen. Wir können es wahrscheinlich auch gar nicht begreifen, was das bedeutet. Deswegen ist uns vertraut, was Gott geredet hat. Man kann sehr vieles lesen in der Heiligen Schrift über diesen Ort. Und Menschen, unsterbliche Seelen, gehen dahin. Wir sind gesetzt, ein Licht zu sein in dieser Finsternis. Jeder Christ auf dieser Welt sollte als ein Licht scheinen. In Vers 20 steht geschrieben, ein Züchtiger der Törichten, ein Lehrer der Einfältigen, hast die Form, was zu wissen und Recht ist im Gesetz. Das fällt uns Menschen so einfach. Wir können sehr gut über lehrmäßige Sachen sprechen, das weitergeben. Wir können sehr gut dem Törichten sagen, das ist nicht gut, das ist nicht weise. Tu Buße, kehre dich davon. Das können wir. Vers 21 steht aber, nun lehrest du andere und lehrest dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen. Und du brichst die Ehe. Dir gräuelt vor den Götzen und raubest Gott, was sein ist. Du rühmest dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn euretalben wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, als geschrieben steht. Gott sei Dank, spricht ja nicht von uns. ist ja, er spricht ja vom jüdischen Volk, oder? Geschwister, sind wir mal ehrlich. Es ist doch anhand der Dimension, anhand dessen, was Gott in seinem Wort offenbart. Ich rede nicht von der unaussprechlichen Herrlichkeit, die uns erwartet. Ich rede davon, dass ein großer Teil der Menschen verloren geht. Ein großer Teil der Menschen geht verloren. Ein großer Teil der Menschen geht verloren. Ein großer Teil geht verloren. Das kann uns doch nicht egal sein. Wir dürfen das doch nicht einfach zur Kenntnis nehmen, wie eine Information über die Zutaten eines Fladenbrotes. Es muss doch irgendwie möglich sein, dass dieses Bewusstsein mehr greift in unseren Herzen, dass wir verstehen, um was es geht. Die Prediger, ich habe ja oft mit Predigern zu tun, mit Pastoren auch, wir sind immer wieder im Austausch und wir kommen immer wieder zusammen, wir sprechen über die Dinge, wie schwer es ist zu evangelisieren, die Menschen wollen nicht mehr hören, es ist eine verdorbene Welt, es sind viele perverse Dinge in dieser Welt, wir wissen das alles, aber wir sprechen auch darüber, wie wir sind. Wir sprechen über uns, wir sprechen über unsere Geschwister, wir sprechen über unsere Gemeinden. Wir haben eine Gemeindefreizeit. Wir sind ein Teil der weltweiten Gemeinde Gottes. Der Leib Christi. Jeder von euch, der von neuem geboren ist, ist ein Teil der Gemeinde Gottes. Es ist nach deiner Bekehrung nicht eine zusätzliche Entscheidung. Ich entscheide mich heute, ja, ich gehöre jetzt dazu, zu der Gemeinde Gottes. Und wenn es dir nicht mehr so danach ist, dann trete ich aus. Das geht nicht. Du bist und bleibst ein Teil der weltweiten Gemeinde Gottes. Da kannst du dankbar sein für. Da kannst du dankbar sein, dass du nicht verloren gehen kannst als Christ. Was für ein Vorrecht. Jetzt die Gegenüberstellung. Den Vorteil, den sie hatten, den Vorteil, den wir haben. Allein die Gnade Gottes hat dich errettet. Und die Gnade Gottes bringt dich nach Hause zu Jesus Christus. Seine Gnade. Das dürfen wir wissen. Uns ist so viel zuvertraut von Gott. Und wir müssen unbedingt verstehen, wenn wir auch Gemeindefreizeit haben, müssen wir verstehen, wir gehören zu der Gemeinde Gottes. Jesus Christus ist das Haupt des Leibes Christi, wovon wir Glieder sind. Und er hat eine klare Gesinnung. Er verfolgt ein ganz klares Ziel. Das Haupt hat ein Ziel vor Augen und strebt es an. Und die Finger und die Füße, die sind irgendwo da. Sie haben einen eigenen Willen. Du hast einen freien Willen, Gott sei Dank. Aus freiem Willen hast du dich entschieden, dich retten zu lassen. Aber jetzt möchte Jesus Christus, dass wir versucht sind, innerhalb dieser Gemeinde Gottes unseren Dienst zu tun, seinen Willen zu tun und nicht unseren Willen. Das ist das, was er möchte. Es ist deine Entscheidung, ob du es tust oder nicht. Ganz klar. Aber es gibt innerhalb dieser Gemeinde Gottes ganz verschiedene Ortsgemeinden. Wir sprechen von Gemeinden. Crescendo, Sola Fide, Pomeranus, wie sie auch heißen mögen, spielt keine Rolle. Aber die Ortsgemeinde, da wird Jesus Christus sichtbar verherrlicht? Oder sollte oder kann verherrlicht werden? Deswegen ist die Ortsgemeinde da, dass Menschen überall auf der Welt etwas von Jesus Christus erkennen können. Diese Einheit, diese Liebe untereinander, diese Gleichgesinnung, wenn es so wäre. Aber es ist nicht so. Wenn wir Gemeinde heute anschauen, es ist traurig. Gemeinde, Ortsgemeinde ist heute etwas, ja, wenn ich Zeit habe, wenn ich freie Zeit habe, dann gehe ich auch. So ist es heute. Da braucht sich keiner rauszunehmen. Es gibt so viele Dinge, die ich zu tun habe, die ich zu erledigen habe, denkt man, und verzichtet auf den Segen Gottes. Seine Realität. Das offenbart uns Gottes Wort. Weißt du, wie viele Dinge sind in diesem Buch beschrieben, die wir anhand unseres Verstandes nicht fassen können? Gibt es einige Dinge, die können wir nicht begreifen. Aber wir wissen, dass es so ist, weil Gott es sagt. Und ich glaube, es ist auch so in den christlichen Gemeinden heute, keine ist ausgenommen. Es ist nicht das Zentrum. Man versteht nicht, dass es auf den Einzelnen darauf ankommt. Wie viele waren am Dienstag in der Bibel- und Gebetsstunde? 25. Was für ein Segen. Wo waren aber die anderen? Wo waren sie? Wenn wir verstehen, dass es mit Segen verbunden ist, dass wir als Lichter heller leuchten in dieser Finsternis, wenn wir versuchen, den Willen Jesu Christi zu tun, wenn wir auch nicht begreifen, was wirklich passieren kann, wenn ich jetzt komme oder nicht, spielt es eine Rolle. Ich bin der Überzeugung, es spielt sehr wohl eine Rolle. Dass wir versucht sind, Seite an Seite, was sich so viele Menschen wünschen, vor allem Männer, ich höre das immer wieder, die sich dann überall ausprobieren, wo diese Bruderschaft gelebt wird, einer für alle, alle für einen, in unmöglichen Dingen, was sie irgendwo in Verbindung bringen mit echter Männlichkeit. Das ist das, was wir Christen leben sollen. Wir sollten ins Bewusstsein rufen, jeder und jede ist ein wichtiger Teil des Ganzen. Nicht einer ist nicht wichtig. Ist unbiblisch. Jeder ist wichtig. Und jeder macht Gemeinde aus. Das ist Gemeinde. Und deswegen, liebe Geschwister, möchte ich einen Anstoß geben, dieses Wochenende, vor allem auch für die kommenden Zeiten, die kommen werden, wie lange sie auch noch gehen sollen. Aber wir sollten wirklich ernsthaft überdenken, ob wir so weitermachen wollen oder nicht. Wenn wir in der Position sind, wie sie waren, diesen Vorteil zu haben, zu wissen, was Gott sagt, dann sind wir doch in der Verpflichtung, es zu tun. Ich versuche zu verstehen, was gibt es für eine Entschuldigung? Wer kann eine plausible Entschuldigung vorbringen, zu sagen, ich bin nicht bereit, alles zu geben, was ich kann? Das gibt es doch nicht. Und wir sind immer wieder versucht, aufzurütteln. Auch uns selber. Glaubt ja nicht, dass die Prediger immer unterwegs sind, dass man sagen muss, Mann, das ist ein Mann Gottes, an ihm ist kein Fehl, vom Scheitel bis zum Fuß. Ist doch nicht so. Es ist Kampf. Für Pastoren ist es Kampf heute. Nicht nur für die Schafe. Aber wenn wir von dieser Gemeindefreizeit gehen, dann hoffe ich, dass wir mehr verstehen, dass wir unsere Freizeit für Gemeinde geben. Für die Gemeinde vor Ort, welcher du angehörst, die Gemeinde Gottes, wem du Rechenschaft ablegen musst, für was du gegeben hast. Dass wir uns nicht einfach erinnern, wie war es doch in dieser Gemeindefreizeit, sodass wir uns erinnern durch diese Freizeit, wie wir zu leben haben und was wir zu tun haben. Ein Licht zu sein in der Finsternis. Botschafter Jesu Christi, Geschwister, Familie Gottes. Lasst euch bitte verändern. Ich brauche Veränderung und ich bin überzeugt, ihr braucht auch Veränderung. Gebt das in die Hände unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi und genießt dieses Wochenende. Amen.
Amen.